und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Endlich mal wieder. Und ich habe einen neuen Gast, meinen zweiten Gast in diesem Podcast, die liebe Franzi. Hey Franzi!
Hello! Es freut mich richtig doll, dass ich bei dir zu Gast sein kann.
Ja, ich freue mich mega doll auf die Podcast-Folge und ich glaube, wir können richtig viele Fragen beantworten. Und vielleicht auch ein paar Leute dazu motivieren, alleine zu reisen. Das ist nämlich das Thema der heutigen Podcast-Folge, Solo-Travel. Und wir beantworten all eure Fragen und quatschen ein bisschen über unsere Solo-Travel-Experiences. Und ich glaube, dass das mega hilfreich sein kann. Also ich hoffe richtig dolle, dass wir da vielleicht ein paar junge Mädels dazu, oder auch ältere Mädels dazu, oder auch Jungs, dazu motivieren können, mal Solo-Travel-Trips zu machen, weil es echt so cool ist. Franzi, magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, was du schon so bereist hast für Länder, beziehungsweise vor allem auch, wie du reist, weil du ein bisschen anders reist als ich.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Franzi und ich habe mir 2020 nach meinem Abi einen Van gekauft, weil ich eigentlich... hörst du mich?
Ja, ich höre dich.
Okay, gut. Weil ich eigentlich eine Weltreise machen wollte und das ging aber nicht, weil dann ja Corona kam. Und dann habe ich mir den Van gekauft, habe den selber ausgebaut zum Camper und bin dann ein halbes Jahr alleine mit dem durch Europa gefahren. Habe das Ganze so ein bisschen auf Instagram begleitet und war echt in sehr vielen Ländern unterwegs. Viel in Nordeuropa, und im Süden und habe den dann Anfang des Jahres wieder verkauft, also 2022, und habe mir dann einen T5 gekauft, den ich dann wieder umgebaut habe und mit dem ich dann nur im Süden unterwegs war. Und ja, genau, das waren so meine Reisen und das Ganze teile ich jetzt mittlerweile recht regelmäßig auf Instagram und ja.
Sag super gerne mal, wie du auf Instagram heißt, damit Leute dich direkt stalken können und ein Bild von dir haben.
Ich heiße Franzi unterwegs, aber Franzi mit 2 i, Punkt unterwegs.
Genau. Perfekt. Genau, und wir haben uns tatsächlich, als du in Portugal warst, in Lissabon getroffen, als ich da ein Praktikum gemacht habe, bist du gerade mit deinem Van durch Portugal gereist und da haben wir uns, waren wir mehrere Tage zusammen unterwegs? Ja, ne?
Oder ich glaube zwei. Ich glaube, ja, doch. Wir waren ja, einen Abend unterwegs, genau, wo wir nicht in den Club reingekommen sind.
Genau, und dann den nächsten Tag noch. Ja, das war richtig schön. Also mega cool, dass wir uns auch über Instagram
kennengelernt haben. Wir haben uns doch nochmal dann getroffen, als ich dann wieder... haben wir uns dann nochmal... Doch, wo wir dann mit den beiden Mädels indisch essen waren.
Stimmt, bei dem Inder. Oh mein Gott, das war so lecker. Ja, stimmt. Das war auch so ein lustiger Abend. Oh mein Gott, die Mädels waren auch so cool. Ja, nee, genau. Also haben wir uns schon öfter mal gesehen und hoffentlich auch ganz bald wieder. Du hast ja schon ein bisschen angeschnitten, was du so für Solo-Travel-Reisen gemacht hast und vor allem, dass du es eben mit einem Van machst, was ich bisher noch nie gemacht habe. Also ich bin zwar schon mal ein paar Mal tatsächlich mit einem Van unterwegs gewesen oder mit einem Wohnmobil, aber dann immer mit meiner Family entweder oder mit FreundInnen. Ich liebe Van-Reisen, aber alleine ist es auf jeden Fall auch nochmal eine andere Sache. Was ich bisher an Solo-Reisen gemacht habe, ist, dass ich 2018 nach meinem Abi alleine nach Australien bin. 10 Monate bin ich durch Australien gereist und dann war ich im letzten Jahr ja auch ein paar Monate lang in Portugal. Und da habe ich zwar ein Praktikum gemacht, aber ich war an sich auch alleine dort und habe da alleine Trips gemacht und alleine neue Leute kennengelernt. Also das waren so meine zwei Solo-Travel-Experiences. Und ja, ich denke, dann könnten wir auch in die Fragen einsteigen.
Yes.
Was sind sichere Länder zum Alleinreisen? Kannst du einfach mal von deinen Erfahrungen berichten, in welchen Ländern du dich besonders sicher gefühlt hast?
Das Land, in dem ich mich, glaube ich, so am sichersten gefühlt habe, das ist aber auch generell, vielleicht bin ich da ein bisschen vorbelastet, weil Schweden ist mein absolutes Lieblingsland generell. Aber für mich ist es auch immer ganz wichtig, welchen Vibe mir so die Leute geben, denen ich da so begegne. Und in Schweden sind die Menschen einfach so offen und so freundlich, so hilfsbereit, dass man sich da einfach total wohlfühlt, generell schon und aber auch gerade als Frau. Also es gibt da ja unendlich viele Seen und das ist sehr dünn besiedelt und man steht oft alleine, aber es war noch nie so, dass ich mich da irgendwie unwohl gefühlt habe. Und jetzt bin ich ja im Van auch unterwegs und eher nicht so in den Hostels und in den Städten, sondern eher in der Natur. Und auch da kann ich halt Schweden total empfehlen, weil man sich nie irgendwie in Gefahr fühlt oder komisch, weil man da jetzt total alleine an einem Stellplatz steht.
Ja.
Ich habe mich halt schon immer wohler gefühlt, wenn noch jemand anderes so da war, aber
ja, ich glaube, das ist generell wahrscheinlich einfach so.
Ja, safe.
Manchmal vom Land abhängig.
Aber ich fand,
ja, kann ich mir richtig gut vorstellen.
Ja, ich fand Portugal auch sehr, sehr nice, um alleine zu reisen. Einfach vielleicht auch so ein bisschen, weil da mehr junge Leute so sind, die halt auch reisen und auch viel alleine reisen. Aber Portugal hat auch so ein richtig sicheres Gefühl bei mir hinterlassen. Einfach auch, ich glaube, es hat viel mit den Menschen zu tun, die einem da so begegnen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Also einerseits andere Reisende, aber natürlich auch die Locals.
Ja.
Deswegen kann ich mir das mit Schweden sehr gut vorstellen, aber auch in Norwegen. Da habe ich zwar bisher jetzt, bin ich da nicht alleine gereist, sondern immer mit anderen Leuten, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da, einfach weil es ein sehr sicheres Land ist.
Ja.
Generell schon, ich kann nicht genau einschätzen, wie einfach es ist, da auf Reisen Leute kennenzulernen. Aber andererseits so bei diesen ganzen Outdoor Adventures kann ich mir schon vorstellen. In Australien, würde ich sagen, fühlt man sich auch an den meisten Orten sehr, sehr sicher. Klar gibt es auch Orte, zum Beispiel in der Nähe des Uluru's in Alice Springs, die schon eine relativ hohe Kriminalitätsrate haben. Da muss man dann sicherlich ein bisschen mehr aufpassen. Aber generell, der Großteil des Landes ist extrem hilfsbereit, extrem freundliche Menschen und eben auch super sicher. Also ich muss immer lachen, aber meine Au-pair-Mom lässt halt wirklich das Haus offen. Also wir schließen
Oha,
das Haus
okay,
nicht
krass.
Ab. Also in der Nacht schon, aber das eigentlich auch eher, weil eine der Töchter das irgendwie ein bisschen unangenehm findet und sie dann das halt abgeschlossen haben will. Aber ich weiß auch, das haben wir früher auch nicht gemacht, als ich hier war.
Crazy.
Weil gibt es halt einfach keine Leute, die einfach in ein Haus einbrechen. Und wenn sie einbrechen wollen würden, ja, dann können sie auch einfach zur Tür reinkommen, weil das Fenster einfahren können sie halt auch, keine Ahnung, was da. Aber davor hat man hier halt einfach null Angst, weil man davon auch nie hört.
Ja, krass. Kann man sich in Deutschland irgendwie gar nicht vorstellen, das Haus nicht abzuschließen.
Ja, ich weiß. Also ich meine, sie wohnen natürlich jetzt auch nicht in Sydney, in einer Großstadt, direkt im Zentrum. Da würden sie es sicherlich auch nicht machen. Aber dadurch, dass wir hier so ein bisschen ländlicher wohnen und halt in einer Region, die Sunshine Coast ist halt mega familienfreundlich, macht man sich hier darum irgendwie gar keine Sorgen, was sehr, sehr entspannt ist. Das ist, glaube ich, so echt der sicherste Ort, an dem ich jeweils so war, weil es hier echt so entspannt ist.
Krass.
Ja, also Australien kann ich auf jeden Fall auch empfehlen.
Ich finde, dass das, also weil du halt auch Norwegen gesagt hast, die nordischen Länder generell, also ich würde ja da jetzt einfach die Niederlande mal mit reinnehmen, so Niederlande, Dänemark aufwärts, da ja. Fühlt man sich einfach, also das sind halt ja auch sehr, sehr sichere Länder und da ist es auf jeden Fall irgendwie gar kein Problem, so alleine zu reisen. Also, ja.
Ja.
Ich hatte das definitiv. Aber generell sehr selten auf Reisen, dass ich mich mal wirklich unsicher gefühlt habe.
Könntest du es dir vorstellen, in so Ländern, in denen man eher sagt, dass es nicht ganz so sicher ist, alleine zu reisen, jetzt so, keine Ahnung, Südamerika oder auch, weiß ich nicht, Südafrika,
ja.
Asien?
Also ich denke darüber tatsächlich sehr viel nach, weil mein Ziel ist es eigentlich schon, so viel wie möglich von der Welt zu sehen. Und ich habe einige Freunde oder auch einfach Menschen auf Reisen kennengelernt, die das auch wirklich alleine gemacht haben, die das auch als Frau alleine gemacht haben, auch mit dem Van, was ja dann auch nochmal eine andere Art von Alleinsein oder allein unterwegs sein ist. Ich denke ja. Schon, weil ich glaube, es kommt darauf an, wie man da rangeht und ob man sich da halt vorher informiert, wo man vielleicht eher nicht unter freiem Himmel schlafen sollte oder wo man sich nicht hinstellen sollte mit dem Bus oder so. Und dann ist das, glaube ich, ja. Schon möglich. Aber ich glaube, dass man halt auch nicht so viel und so lang alleine ist auf Reisen oder zumindest ist das meine Erfahrung. Und deswegen würde ich es, glaube ich, erst recht machen, weil man viele andere trifft, die sich auch denken, oh ja, ich gehe da jetzt alleine hin und dann ist man halt am Ende gar nicht alleine und findet halt doch wieder Menschen. Also ja, ich glaube, ich würde es schon alleine machen.
Cool, ja.
Du?
Ich kann es mir auch, in einigen Ländern kann ich es mir vorstellen, in anderen, also generell habe ich auch einfach Lust, auch mit anderen Menschen zu reisen, aber ja. Ich würde es nicht ausschließen. auch weitere Solo-Trips zu machen, weil ich das halt auch gern mag. Ich mag halt die Mischung. Also ich will halt nicht nur alleine reisen. Ich mag es auch mit Menschen, die ich nicht nur erst kurzfristig kennenlerne, sondern schon länger kenne, halt zu reisen.
Ja.
Aber eben auch mit neuen Menschen. Und apropos neue Leute kennenlernen, in der Van-Bubble-Community ist das vielleicht auch nochmal was anderes, aber kannst ja gerne mal mit uns teilen, wie du gerne oder üblicherweise Menschen kennenlernst und ob du vielleicht auch Tipps hast für Leute, die ein bisschen unsicher sind oder das erste Mal Solo-Trips alleine sind oder vielleicht introvertiert sind, ja, wie man da Leute kennenlernen kann.
Also von der Van-Bubble kann ich erzählen, dass es unfassbar einfach ist, einfach weil jeder da irgendwie so offen ist, neue Leute kennenzulernen. Also dafür muss man gar nicht mal extrovertiert sein in seiner Art, sondern einfach, wenn man sich schon dazu entschließt, reisen zu gehen alleine, das ist ja schon eine riesige Offenheit, die damit einherkommt, auch dem neuen Land gegenüber und dann eben auch dem gegenüber neue Menschen kennenzulernen. Und meine Erfahrung war, dass einfach wirklich jeder, dem ich da begegnet bin, der auch einen Bus hatte, auf der Suche nach Kontakten war. Und ich habe in dem ersten halben Jahr, wo ich alleine in Anführungsstrichen unterwegs war, weil ich war ja alleine in meinem Bus, ich glaube wirklich alleine, so dass ich mal nicht mit jemandem in einem anderen Bus unterwegs war oder mit dem an einem Stellplatz stand, das waren 2 Wochen maximal. Also und selbst da habe ich mich an den Stellplätzen kontaktet man total schnell, allein weil man schon fragt, wie lange stehst du schon hier? Kann man hier safe stehen? Kommt nachts die Polizei? Dann heißt es als nächstes, ah, welches Auto hast du? Hast du den selber ausgebaut? Und schon bist du in einem Gespräch. Also das ist da echt super easy. Und
Ja.
ich glaube, das ist ähnlich, wenn man in so Hostels geht oder so. Da tauscht man sich dann ja auch direkt so aus mit, weil man ja selten ein Einzelzimmer hat, glaube ich. Ich glaube, da kannst du mehr zu erzählen.
Ja, also was in Hostels finde ich ist ähnlich, einfach weil so viele Leute da entweder alleine reisen oder halt auch Lust haben, Kontakte zu knüpfen, weil deswegen ist man ja in einem Hostel. Dass ich eigentlich auch, als ich in Australien oder während ich in Australien war, also nicht immer unbedingt, dass ich mit den Leuten dann zusammen von einem Hostel zum nächsten gezogen bin. Das hatte ich hier und da mal, aber jetzt nicht
Ja.
ständig. Aber immer in jedem Hostel und in jedem Hostelzimmer habe ich irgendwie Leute kennengelernt, mit denen ich dann ein paar Tage lang was unternommen habe oder auch irgendwie einen kleinen Trip zusammen gemacht habe oder halt, selbst wenn es nur ist, dass man sich abends nett unterhalten hat.
Ja.
Also da ist man eigentlich auch sehr selten alleine. Ich war einmal in Perth, da war ich in einem blöden Hostel. Da waren einfach sehr, sehr viele Arbeitende, also nicht unbedingt Reisende, sondern einfach so Teilarbeiter, die nur so eine Woche dort gearbeitet haben und deswegen ja, halt dort waren in diesem Hostel und die waren dann halt nicht so kontaktknüpfig, sondern keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das ist auch so der erste Tipp, den ich wirklich mal als Tipp formulieren würde. So dieses, wenn du unterwegs bist alleine und wenn du da los willst, dann halt sich nicht irgendwie alleine ein Hotelzimmer nehmen oder so, sondern eben in so coole Hostels gehen, wo vielleicht auch eben in den Bewertungen oder so steht, dass da viele junge Leute sind, und dann eben nicht in ein Einzelzimmer, sondern mit anderen Leuten in ein Zimmer, weil dann kommst du halt so schnell mit anderen in Kontakt, da kannst du gar nicht gucken. Also das.
Ja,
Ja.
voll. Und was mir in Portugal auch noch mega geholfen hat, da habe ich in einer WG gewohnt, aber da habe ich zusätzlich auch Bumble Friends benutzt und das würde ich zukünftig auf Reisen auch immer wieder benutzen. Also Bumble ist ja eine Dating-App und Bumble Friends ist halt das Feature, dass man Leute suchen kann, mit denen man befreundet sein will oder mit denen man was unternehmen will, nicht mal unbedingt, dass man auf Dates geht. Und da habe ich mich mit so vielen Mädels getroffen,
Das ist so
mit
cool, das habe ich
denen.
noch gar nicht genutzt, aber das hast du mir ja schon erzählt und ich fand das eine mega coole Idee, weil das macht ja voll Sinn. So lernst du am schnellsten Leute kennen, das ist
Ja.
dann ja.
Man sieht halt einfach, wer in der Nähe ist. Man kann ein
Ja.
bisschen auf dem Profil so sehen, was mögen die gerne, was könnte man zusammen machen. Die meisten sagen dann, oh, let's go on a coffee date, let's go get drinks, dinner, whatever. Und ja, kannst halt, also Leute, die halt Bock auf Partys haben, können halt dann Leute zum zusammen feiern gehen treffen und Leute, die halt Bock auf Museum und Picknick und Sonnenuntergang haben, können halt dann andere treffen, um ja, sowas zu machen. Und darüber habe ich auch meine portugiesische Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt immer noch richtig gut bin und wir auch immer noch Kontakt haben. Also das kann richtig gut funktionieren. Instagram, finde ich, funktioniert halt auch richtig gut.
Ja, das wollte ich jetzt auch sagen,
Aber
genau.
ja, das ist halt auch voll gut, wenn man einfach sieht, wer so in der Nähe ist. Oder, also ich meine, für mich ist es jetzt vielleicht noch ein bisschen einfacher, weil ich halt ein paar Follower habe, die dann halt mir sagen, dass sie in der Nähe sind und ob sie sich treffen wollen. Aber ich glaube generell, ich mache ja auch öfter mal so Community-Posts, wo man dann halt schreiben kann, wo man gerade wohnt, wo man gerade ist, wo man gerade auf Reisen ist und dann halt andere Leute finden kann, die dasselbe machen oder zur selben Zeit dasselbe machen. Von daher,
ja,
es ist auch eine ganz coole Möglichkeit.
Da gibt es ja auch noch diese Plattform, auch wenn man sich so überlegt, okay, ich würde gerne mal alleine weg, aber ich möchte nicht so lose rumreisen, dann kann man ja auch zum Beispiel sich bei Workaway anmelden und sich eben alleine irgendwie was suchen, wo man dann eben hinfährt und dann irgendwie bei einer Familie wohnt oder auf einem Hof oder so und dann da hilft. Und,
ja, genau. Und ich weiß auch, dass es Facebook-Gruppen gibt, zum Beispiel für Au-pairs.
Ja, ja.
Gibt es auch immer Facebook-Gruppen, dass man sich halt treffen kann und die sich untereinander vernetzen kann. Und ich wette halt, selbst wenn man kein Au-pair ist, aber in dem gleichen Ort ein Praktikum macht, kann man da auch einfach sagen so, hey, hab Lust, Leute kennenzulernen, die halt in der Nähe wohnen, die halt
da in der Gegend sind. Und das kann man da halt eben auch so, so aussortieren und halt gucken, okay, wer ist so, also man kann da andere Leute auch finden, die gerade in der Nähe sind und die irgendwie so anstupsen oder so und dann kontaktet man sich und dann kann man sich halt auch treffen oder so. Also so diese Tools oder Apps oder so, um Leute zu finden, die auch in der Gegend sind. Ich glaube, das ist mega hilfreich, weil halt jeder, der, also ich dachte mir am Anfang irgendwie so, ich bin so die, wie soll ich neue Leute kennenlernen? Ich bin ja so alleine. Aber das denkt sich ja jeder, der alleine reist, auch. Und dadurch hat man ja allein schon so selber den Need, andere Menschen kennenzulernen. Das hat der andere ja auch. Und dann, ja, ist es, glaube ich, gar nicht so schwer.
Ja, voll. Und vor allem, selbst wenn man introvertiert ist, ich würde eigentlich behaupten, dass ich auch introvertiert bin, aber dadurch, dass, also es ist halt auch nicht awkward, irgendwie jemanden einfach anzusprechen und zu sagen, hey, was machst du hier, woher kommst du, wie alt bist du, halt so die üblichen Fragen. Das ist vielleicht beim ersten und zweiten Mal ein bisschen eigenartig, weil man halt einfach so drauf losspricht, aber es findet halt niemand komisch, weil man einfach sich freut, dass man ins Gespräch kommt und es ist eigentlich viel unangenehmer, wenn man in einem Hostelzimmer ist und nicht miteinander
quatscht. Ja, genau.
Also man sagt einfach, hey, how are you? Where are you from? What's your name? How old are you? Where are you traveling? Bla bla bla.
Und dann hat man ja schon ein Gespräch. So.
Ja, deswegen, also es ist halt eigentlich voll normal, in einem Hostel das zu machen. Und deswegen ist es halt gar nicht schwer, irgendwie ins Gespräch zu kommen.
Ja.
Wenn du dann doch mal einsam bist oder irgendwie mal eine Phase hast, wo du öfter alleine bist, weil irgendwie nicht so die richtigen Leute in deiner Nähe sind, wie gehst du mit Einsamkeit um und dem Alleinsein und hast du da vielleicht irgendwie Tipps, wie man damit gut umgehen kann?
Also ich habe mich da tatsächlich selten wirklich einsam gefühlt, weil ich dann doch mal ganz froh darum war, dass ich gerade niemanden kennengelernt habe. Also ich hatte das wirklich eigentlich eher andersrum. Ich hatte davor halt voll viel Angst, total viel alleine zu sein, aber das war dann gar nicht so. Und dann war ich eher froh darum, wenn ich mal alleine war und wenn ich wirklich mal so die Zeit für mich selber hatte. Aber mir hat es dann immer ganz oft geholfen, zu Hause jemanden anzurufen. Die wollen ja natürlich auch immer wissen, so, was macht man gerade, wo ist man, was hat man erlebt oder so. Und dann habe ich immer meine Mama angerufen oder meine besten Freunde oder so und habe einfach mit denen geredet und habe halt auch einfach manchmal angerufen und habe gesagt, ey, ich fühle mich gerade einsam, hast du kurz Zeit oder so. Und genau, das war so das, was ich am meisten gemacht habe. Oder ich habe halt wirklich versucht, diese Einsamkeit so ein bisschen umzuwandeln in einfach Zeit mit mir selber zu genießen und dann irgendwie mal Sachen zu machen, die ich sonst vielleicht nicht gemacht habe. Oder mir dann doch das Buch genommen, was ich irgendwie schon seit 3 Jahren lesen wollte und nie geschafft habe. Und dann so ein bisschen dieses Alleinsein einfach akzeptiert und dann ja das irgendwie in was Positives umgewandelt, weil ja, ich dann einfach irgendwann weitergefahren bin und wusste, dass ich dann auf jeden Fall nicht mehr allein sein werde.
Ja, ich denke auch, das Akzeptieren ist für mich auch das Wichtigste, weil oft, also es gibt bei mir zumindest Tage, an denen ich es voll genieße, alleine zu sein, aber dann hat man manchmal doch irgendwie einen Tag, wo an sich eigentlich genau das Gleiche ist und man das Gleiche vorhat und irgendwie unternehmen will, aber man es dann irgendwie nicht ganz so fühlt, alleine zu sein. Und das eben zu akzeptieren, dass es halt voll das normale Gefühl ist auf Reisen und einfach passiert und ja auch wieder vergeht und wieder besser wird, das ist, glaube ich, so das Wichtigste für mich. Und das, was mir dann hilft, wenn ich mich so fühle, einfach um es nicht noch schlimmer zu machen, sondern eben so gut wie möglich zu überstehen, sage ich mal, ist bei mir auf jeden Fall auch mit meiner Family oder Friends zu telefonieren. Und was mir auch immer sehr, sehr hilft, ist Podcasts zu hören, so Wohlfühl-Podcasts, bei denen man einfach dem Gespräch lauschen kann, weil ich dann immer ein bisschen das Gefühl habe, dass ich einfach so dem Gespräch von zwei Freundinnen zuhöre und man dann das Gefühl hat, dass man nicht alleine ist. Lesen finde ich auch immer gut, wenn man dann so eine Geschichte eintauchen kann, vor allem eben, wenn man Romane liest. Also wenn ich jetzt so Self-Help-Books lese, kann ich mich da dann vielleicht nicht ganz so gut drauf konzentrieren, aber Romane auf jeden Fall.
Und halt auch so in die Stadt gehen. Also ich glaube, wenn ich mich so richtig einsam gefühlt habe, dann bin ich halt auch einfach mal alleine in die Stadt gegangen und bin so einfach rumgelaufen, habe mir einen Kaffee geholt, habe mich irgendwo hingesetzt. Das kostet am Anfang auch ein bisschen Überwindung, weil man halt alleine da ist und das ja nicht so üblich ist. Aber am Ende ist es dann doch ganz schön, weil du bist so unter Menschen, aber du bist trotzdem alleine, aber du fühlst dich dann, glaube ich, nicht mehr ganz so einsam und dann einfach mal.
Ist witzig, dass du das sagst, weil voll viele Leute finden auch, dass sie oder stellen sich das auch so vor, dass sie sich dann noch einsamer fühlen. Aber ich mag das zum Beispiel auch richtig gerne, alleine durch eine Stadt oder ein Dorf zu laufen und mir dann Kaffee zu holen. Und wenn man sich vielleicht nicht so fühlt, dass man jetzt im Café alleine sitzen will, wo andere Leute halt zusammensitzen, kann man sich auch einen To-Go holen und sich irgendwo anders hinsetzen. Ja, und ich liebe es, Leute zu beobachten.
Ja, ich auch.
Und so das Geschehen der Stadt zu beobachten. Ja, und es ist halt irgendwie gar nicht komisch, sondern man kann dann irgendwie auch einfach nachdenken, ohne dass man irgendwie jetzt das Alleinsein so zerdenkt. Also das kann ja auch dann eher negativ sein, dass man irgendwie zu sehr darüber nachdenkt, dass man alleine ist, sondern ich denke dann halt einfach darüber nach, was ich sehe, wen ich beobachte, was die so machen, was, keine Ahnung, deren Story vielleicht sein könnte oder keine Ahnung, was auch immer ich sehe. Ich gehe bummeln, gucke mir die Geschäfte an, gehe einkaufen. Ich gehe mega gerne einfach in Lebensmittelgeschäfte und gucke mir das an.
Lebensmittelgeschäfte in anderen Ländern sind aber auch einfach mega geil. Ich mag das immer so gerne.
Ja, und mach dann halt einfach Sachen, die mir irgendwie gut tun oder die ich gerne mache, um die Zeit irgendwie positiv zu verbringen. Hast du bisher schon mal irgendwelche so gruseligen Erfahrungen gemacht oder nicht so schöne oder dich so richtig, richtig unwohl gefühlt mal in der Situation?
Also ich hatte auf den zwei, es waren ja jetzt schon zwei Reisen quasi. Einmal war ich ja 4 Monate unterwegs und davor das war ja ein halbes Jahr. Und in der zweiten Hälfte, wo ich jetzt ja nur in den Süden gefahren bin, da hatte ich wirklich gar nichts. Also das lag aber auch so ein bisschen daran, es kommt ja auch drauf an, wo oder in welcher Zeit man so reisen geht. Also ich bin jetzt halt August, September, Oktober unterwegs gewesen und das war gerade so in Frankreich, Spanien, Portugal halt auch so Hauptsaison oder Nachsaison, wo einfach noch echt viele Leute unterwegs waren, wo ich gar nicht so in diese Bredouille gekommen bin, dass ich alleine war. Aber auf der ersten Hälfte, da hatte ich eine Situation, das war wirklich gruselig. Also wir standen an einem Stellplatz in Schweden tatsächlich. Und das war so die erste Nacht meiner Eltern mit Camper. Die sind hochgekommen und haben mich mit ihrem Bus besucht. Und das war halt nur so ein Multivan. Und die haben halt so alles da reingepackt. Und die Vordersitze waren vollgepackt. Und keine Ahnung. Und es war halt die erste Nacht. Und wir standen da noch mit zwei anderen Vans. Und auf einmal kommt so ein Pickup angefahren. Hatte vorne die Flutlichter an und hinten auch. Und wir alle schon so aufgewacht. Was ist denn jetzt los? Und dann schießt der einfach in die Luft. Und wir waren so, okay, was geht jetzt ab? Dann ist er weitergefahren, zu dem, so 5 Meter weiter standen nochmal zwei Autos, die auch gecampt haben und hat nochmal in die Luft geschossen und ist gefahren. Und das war so komisch in dem Moment. Wir waren halt alle so völlig verwirrt und haben irgendwie gar nichts mehr gecheckt. Ich dann direkt nach einem Stellplatz gesucht, der irgendwie weiter weg ist oder so. Wir haben aber nichts gefunden und dann sind wir halt erstmal raus aus den Vans und waren halt so, okay, ist bei euch anderen alles okay? Und keiner war halt verletzt oder so, weil der hat halt nur einen Warnschuss abgegeben und ist dann wieder weggefahren.
Aber wie creepy.
Oder? Ey, das war wirklich absolut weird. Da dachte ich mir auch so,
Ich erzähle meinen Eltern die ganze Zeit, es passiert nichts und es ist alles gut an den Stellplätzen. Die kommen hoch und die erste Nacht und dann sowas.
Oh mein Gott, das habe ich noch nie gehört. Das ist ja so gruselig.
Ja, ey,
Einfach
wirklich.
schießt jemand mit einer Pistole.
Ja, das war echt ultra, ultra komisch. Aber wir sind dann da geblieben und am nächsten Morgen, es war auch alles okay. Das war halt ein Anwohner. Wir haben den dann auch noch gefunden, als wir dann wieder da weggefahren sind, der halt nicht so zufrieden damit war, dass da halt so viele Camper stehen. Aber ja, also das war schon.
Ja, okay, also selbst wenn der dann irgendwie da rumgeschrien hätte oder so, aber schießen?
Ja, da.
Also ihr habt ja nicht mehr gecheckt, warum er das macht. Er hat ja nicht irgendwie vorher gesagt, verpisst
Nee,
euch, so.
nö.
Das ist ja echt weird.
Ja, aber das war so
Krass.
das Einzige. Sonst habe ich wirklich keine. Also ich hatte noch eine Sache, da war ich im Baltikum unterwegs, also Estland, Lettland und Litauen. Und da stand ich an einem Stellplatz, habe da mit einer Freundin geschlafen und das war alles okay. Und dann bin ich am nächsten Tag, habe ich sie zum Flughafen gefahren, bin wieder zurück zu dem Stellplatz und wollte da nochmal pennen, um am Morgen da drauf die andere Freundin vom Flughafen wieder abzuholen. Und habe mich halt da wieder hingestellt und dann haben da so zwei Männer gearbeitet, die da irgendwie den Rasen schön gemacht haben oder so und sind dann weggefahren. Und die kamen abends wieder. Und das war so, wo ich dann dachte, okay, nee, fühlt sich komisch an. Und das ist auch so der Vanlife-Tipp Nummer eins, hör immer auf dein Bauchgefühl. Also sobald es sich blöd anfühlt, sobald du das Gefühl hast, okay, hier ist irgendwas komisch, einfach alle 7 Sachen packen und wegfahren, weil du kannst nicht schlafen, wenn du dieses blöde Bauchgefühl hast. Und ich bin dann weggefahren. Das war auch so ein bisschen so eine blöde Nacht, weil dann irgendwie kein anderer Stellplatz in der Nähe war und ich dann die ganze Zeit rumgefahren. Und nachts sieht ja auch nochmal alles so ein bisschen gruseliger aus. Und
Ja, voll. Wenn man dann einmal schon ein ungutes Gefühl
ja,
hat, ist es auch schwer, das wieder loszuwerden.
voll, voll. Ich bin dann letzten Endes auf einem Campingplatz gelandet und das war dann auch voll okay. Und da ist auch nichts passiert, aber da hatte ich einfach so ein doofes Gefühl und dann bin ich weggefahren.
Ja, voll. Und dann lieber halt auch was bezahlen für einen Campingplatz, auf dem man sich dann sicher fühlt.
Genau, das ist es mir dann auch echt gar nicht wert. Also da geht Sicherheit oder das eigene Gefühl dann auch einfach echt vor und ja.
Voll. Ja.
Wie war das bei
Ja, ich
dir?
hatte noch nie, ja, also eine Situation, das war in Perth, da hatte ich in meinem Hostelzimmer, also ich gehe eigentlich immer in gemischte Schlafsäle, weil, keine Ahnung, mir das jetzt irgendwie nicht so wichtig ist. Da war ich, glaube ich, in einem Sechser- oder einem Achterzimmer. Auf jeden Fall war ich da, glaube ich, eine Woche. Und da war so ein Typ in meinem Zimmer, der an sich freundlich war. Ich habe mich mit dem auch so nett unterhalten. Ich wollte jetzt mit dem nicht so richtig viel zu tun haben, aber war natürlich trotzdem freundlich zu dem. Aber der war, ist immer, also am Anfang war er normal und nett und ist dann aber immer aufdringlicher geworden. Und der war, woher war der? Der war aus einem asiatischen Land. Keine Ahnung, ist ja eigentlich auch egal. Auf jeden Fall war der halt irgendwie neu da. Seine Familie ist nach Neuseeland gezogen und er ist dann jetzt durch Australien gereist. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ist halt immer und immer aufdringlicher geworden. Jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben und wollte dann halt wissen, was ich mache. Und ich wollte halt mit dem nichts unternehmen. Deswegen habe ich halt immer gesagt, oh ja, ich mache das, ich mache das. Keine Ahnung, weil ich halt nicht mich mit dem irgendwie verabreden wollte.
Ah,
Hat er aber nicht
komisch.
gecheckt. Und irgendwann war ich irgendwie draußen unterwegs. Ich bin da öfter mal in den Park gegangen und hab da war irgendwie joggen oder so. Und dann hat er mich da halt gesehen und dann meinte ich halt so, ah ja, ich bin jetzt auf dem Weg zurück zum Hostel, frühstücken, bla bla. Und dann meinte er, nee, komm doch mit mir mit, wir können was essen gehen. Und ich meinte so, nee, ich will zurück zum Hostel. Und das hat er dann halt nicht akzeptiert
Oh,
oder nicht
okay.
akzeptieren wollen. Und mich halt versucht dazu, also er hat mich nicht angefasst oder so, aber er hat halt schon versucht, mich stark dazu zu überreden, mit ihm mitzukommen. Und da war ich dann zum Glück halt auch so, dass ich gesagt habe, nein, lass mich in Ruhe,
Ja.
ich gehe jetzt, ich mache das und ich will damit jetzt aufhören. Obwohl ich da wahrscheinlich sogar noch aggressiver hätte sein müssen, ihm zu sagen, dass es so gar nicht geht. Und das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe ihm einfach nur gesagt, dass ich jetzt alleine da zurückgehen will. Aber ja, das war auf jeden Fall, da habe ich mich halt schon echt unwohl gefühlt. Nicht mal, also da waren auch Leute in dem Park und so, also das war jetzt gar nicht das Ding, sondern halt eher einfach, wie er sich halt benommen hat.
Ja.
Ja, aber das hätte halt auch, keine Ahnung, überall sonst passieren können. Es war auf jeden Fall unangenehm, aber es war dann auch okay und glücklicherweise bin ich dann, glaube ich, auch ziemlich schnell danach irgendwie abgereist,
ja.
Was halt eh geplant war. Von daher, ja, war das dann auch ganz gut.
Ich glaube halt,
ja. Ja, das war's. Also sag gerne.
ich glaube halt, oder zumindest alle Menschen, die ich bis jetzt in dieser Reiseszene kennengelernt habe, das ist ein bestimmter Schlag Mensch. Und oft, also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da irgendwie sowas, also unter den Reisenden jetzt erstmal, sowas dann mit den Locals und so ist, es waren ja bei mir bis jetzt auch nur Erfahrungen, die ich dann mit Menschen vor Ort gemacht habe, aber das, ich glaube, da ist man, die sind alle selber so offen und so freundlich und so, die, ich glaube nicht, dass da schnell was passiert, vielleicht bin ich da auch manchmal ein bisschen naiv, aber bis jetzt habe ich einfach nur tolle Menschen kennengelernt.
Ja, same.
Ja, das.
Wurdest du mal irgendwie beklaut? Ist dir das mal passiert?
Nee, das ist tatsächlich auch, also das finde ich auch echt krass, dass das gar nicht passiert ist, weil ich kann Reihen von Geschichten erzählen von Leuten, die halt beklaut wurden. Also im Van ist das ja nochmal so ein anderes Ding, weil du halt deine Sachen nicht in deinem Haus irgendwie verschließt, und ein Haus einzubrechen ist ja nochmal ein bisschen schwieriger als in ein Auto einzubrechen, und da wird man gerade in Frankreich auch sehr viel davor gewarnt, dass man halt nicht irgendwo sein Auto hinstellen soll, schon gar nicht auf irgendwelchen Raststätten schlafen. Das ist dann halt auch einfach so Sachen, die mache ich dann halt einfach nicht. Also ich habe mich in Frankreich nie irgendwo hingestellt, wo ja, ich nicht irgendwie eingezäunt war oder so. Da bin ich in Frankreich tatsächlich sehr vorsichtig. Aber da werden halt schon schnell die Autos geknackt. Aber bei mir selber noch nie. Und ich habe auch in Städten teilweise auf nicht komplett secured places irgendwie mein Auto dann abgestellt, sondern halt auf öffentlichen Parkplätzen, wo dann irgendwie bis 8 Uhr oder so jemand war. Aber ich selber tatsächlich noch nie. Also ja, ich hatte aber zum Glück auch noch nie was mit meinem Auto. Also das ist ja auch immer so ein bisschen die Angst, die man beim Van hat. Aber mein Auto, das Einzige, was war, ist, dass die Ölleuchte mal angegangen ist. Und dann habe ich halt einen Ölwechsel machen lassen. Und dann war das auch gegessen. Also, ja.
Ja.
Bin ich auch echt froh drin.
Ja, richtig cool. Weil da hört man auf jeden Fall auch andere Geschichten, auch was denn Van angeht. Aber witzigerweise geht mir das ganz genauso. Ich wurde auch noch nie beklaut. Und ich muss auch sagen, ich bin ein sehr gutgläubiger Mensch. Ich glaube schon immer, dass, also klar gucke ich mir die Leute, die in meinem Hostelzimmer sind, an. Aber ich bin da eigentlich immer mega, mega gut, glaube ich, und fühle mich sicher. Und in Hostels hat man schon die Möglichkeit, dass es wie so Schließfächer oft gibt. Und dann kann man mit einem eigenen Schloss, was man mitbringt, dann seinen Rucksack da einschließen oder zumindest halt Wertgegenstände.
Ja.
Und das mache ich auch mit meinem Laptop oder jetzt mit meiner Kamera, wenn ich halt irgendwie unterwegs bin. Aber wenn ich schlafe, dann habe ich das halt auch oft mal so liegen oder mein Handy halt einfach irgendwo angestöpselt an Strom und gut ist. Und mit meinem Laptop genauso. Und bin da eigentlich immer mega gutgläubig und schließe es nicht immer alles weg. Also in manchen Hostels, wo halt irgendwie mehr Party gemacht wurde, vielleicht dann eher, weil Leute dann auf dumme Gedanken kommen, aber oft fühle ich mich da dann auch trotzdem sehr sicher und ja, habe da irgendwie nie Probleme mit gehabt und ja, mir wurde auch noch nie was geklaut, also.
Ja, scheint ja ganz gut zu funktionieren. Ich habe, also ich lege auch mein Handy oder so im Café, lade ich das auch und habe das da nicht sofort in Sichtweite, also ich glaube, ja, ich bin da auch eher gutgläubig unterwegs, aber hat ja bis jetzt auch funktioniert.
Ja, klar gibt es auch immer Sachen, also ich versuche schon irgendwie umsichtig zu sein, aber wenn ich ein gutes Gefühl habe, dann ja, vertraue ich dem auch. Und bisher hat es immer gut geklappt.
Ja. Wie ist das, wenn du deine Hostels, wonach wählst du die aus? Also wenn du so dir überlegst, okay, ich fahre jetzt irgendwo hin, wie entscheidest du dich für oder gegen ein Hostel?
Also ich benutze eigentlich für Hostels direkt immer Hostelworld, die App. Die habe ich mir einfach in Australien runtergeladen, weil die super praktisch ist. Und gefühlt benutzt die halt auch jeder, deswegen sind da super viele Bewertungen und da kann man immer sehr genau lesen, was die Leute über ihren Aufenthalt denken, und da wird dann halt auch sehr detailliert teilweise beschrieben, was die Sauberkeit angeht, was die Partyfähigkeit angeht, weil klar kann man halt einerseits Bewertungen abgeben, aber es gibt halt auch unterschiedliche Leute, denen unterschiedliche Dinge wichtig sind, weil manchen ist es halt nur wichtig, dass die irgendwelche Pub-Crawls anbieten oder ähnliches, und ich finde halt Sauberkeit wichtig und dass ich mich sicher fühle und dass irgendwie die Atmosphäre gut ist, dass man gut Leute kennenlernen kann und so. Genau, und dann gucke ich da einfach mal und lese die letzten paar Bewertungen, und Location finde ich auch immer sehr wichtig, weil ich halt, ja, dadurch, dass ich keinen Van habe, immer überall hinlatsche. Deswegen mag ich es gern zentral oder relativ halt gut gelegen irgendwie zu wohnen. Und ja, dass die Zimmer halt, also keine Ahnung, jetzt hätte ich vielleicht auch nochmal andere Kriterien als damals. Damals habe ich halt literally in 12er-Zimmern geschlafen und es war mir egal.
Ja, ja.
Halt klar, ein bisschen Sauberkeit ist auch schon wichtig. Nicht mal unbedingt, weil ich jetzt so pingelig bin, sondern eher, weil ich keinen Bock habe, mir Bedbugs einzufangen. Also darauf kann man dann schon auch mal ein bisschen achten. Ich weiß nicht, in Australien ist das, glaube ich, nicht so das Ding mit den Bedbugs, aber in Asien sollte man da schon ein bisschen drauf achten. Aber sonst nehme ich auch oft einfach das Günstigste, was es gibt.
Ja.
Also zumindest in Australien sind das halt auch gute Hostels, die meisten. Ja.
Ja, genau. Das, also ich mache das ähnlich im Van. Also da gibt es auch so eine App, die nennt sich Park4Night. Und das ist halt auch immer ganz nice, weil dann werden da Stellplätze angezeigt und dann kannst du halt auch immer Bewertungen hinterlassen oder auch teilweise noch ein Foto. Und da bin ich auch immer nur zu den Stellplätzen hingefahren, wenn der irgendwie 3 Sterne aufwärts hatte oder so, weil da stehen dann auch Sachen drin über die Polizei, über die Sauberkeit, über die Anwohner, die da drumherum wohnen oder so, oder ob man halt auch ausgeraubt wurde oder sowas. Und das ist immer mega hilfreich. Also ich hinterlasse da auch tatsächlich selber dann Bewertungen, weil ja, ich das
ja,
halt,
hilft anderen.
Genau, ich finde das ja selber auch hilfreich und dann, ja, ja genau. Und das finde ich mega, mega cool. Und das vielleicht auch nochmal als so Tipp, wenn man damit eben anfängt, weil du ja jetzt zum Beispiel auch meintest, ja, früher hatte ich andere Ansprüche als jetzt vielleicht. Als ich mich darüber informiert habe, weil ich ja völlig neu auch in der Camperbranche war, so wie findet man Stellplätze oder so, ich habe danach einfach gegoogelt und habe halt dann darüber auch Park4Night zum Beispiel gefunden. Und es gibt so viele Leute, die darüber Blogs schreiben oder die da Empfehlungen aussprechen oder auch mega coole Seiten, wo man solche Stellplätze einfach dann aufgelistet hat oder so. Da kann man für den Anfang vielleicht auch so ein Gefühl dann dafür entwickeln, wenn man eben auf solchen Stellplätzen unterwegs ist oder auch in solchen Hostels dann unterwegs ist. Okay, das war jetzt gut oder eher nicht so gut und ja, dann eben da so Erfahrungen sammeln, ohne da irgendwie Gefahr zu laufen, voll auf die Schnauze zu fallen. So.
Ja, voll. Ich finde, Reviews sind immer super wichtig. Auch sonst beim Reisen mit FreundInnen benutze ich halt auch super gern Airbnb, logischerweise wie gefühlt jeder. Ja. Und da sind Bewertungen, finde ich, auch immer ziemlich entscheidend.
Ja.
Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was du an der Reiseplanung irgendwie insbesondere irgendwie beachtest oder keine Ahnung, wie du da vorgehst?
Also ich bin da tatsächlich sehr spontan unterwegs, beziehungsweise hat sich das so ein bisschen entwickelt. Also am Anfang war ich so, okay, 4 Wochen Schweden, 4 Wochen Finnland, bla bla bla, alles durchgetaktet. Und dann war ich so in Schweden und dann habe ich erstmal den Gang rausgenommen, weil ich die Art des Reisens so ein bisschen schöner finde. Klar, ich hatte halt auch viel mehr Zeit. Ich glaube, wenn ich weniger Zeit gehabt hätte, hätte ich mir das schon ein bisschen mehr durchgetaktet. Ich habe halt mir überlegt, okay, in welches Land möchte ich reisen? Und dann habe ich erstmal geguckt, wie viel Zeit habe ich und welche nice Spots gibt's da so, die ich halt abklappern möchte. Habe mich dann auch direkt informiert, welche Stellplätze gibt es da so? Das Äquivalent wäre wahrscheinlich halt nach Hostels zu gucken und da genau sich schon mal so einen groben Plan zu machen. Und dann bin ich tatsächlich einfach drauf losgefahren, weil das Schöne am Alleinereisen ist ja auch, was du schon vorhin mit dem durch die Stadt gehen meintest, dass man auch mal alleine ist und eben einfach das machen kann, worauf man selber Bock hat. Du kannst entscheiden, bleibe ich jetzt noch einen Tag länger hier oder fahre ich schon weiter? Und das finde ich mega cool, dass ich es eben nicht so durchplanen muss, sondern dann auch einfach, wenn ich coole Leute treffe, 3 Tage länger an dem Platz bleibe und wenn die alle irgendwie doof sind, dann fahre ich einfach weiter. Und
ja, voll. Ja. Ich finde, das ist eigentlich das allergrößte Plus und weswegen es so viel Spaß macht, allein zu reisen, dass man eben ganz genau das machen kann, was man will. Und selbst wenn ich mache mir total gerne den Abend vorher so ein bisschen einen Plan, was ich am nächsten Tag machen will. Einfach, also so bin ich generell, auch wenn ich zu Hause bin, mag ich gerne für den nächsten Tag irgendwie zu wissen, was ich mache. Ja. Einfach von meiner Persönlichkeit her. Und wenn sich währenddessen, während ich irgendwas mache, mein Plan ändert, muss ich das niemandem erklären, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss mich nicht anpassen, ob das dem anderen halt auch so passt, sondern ich mache einfach ganz genau das, wonach ich mich fühle. Und es ist so ein nices Gefühl, wenn man halt einfach nur auf sich selbst hören kann und keine Kompromisse eingehen.
Und das macht so viel auch mit dem Selbstwertgefühl, habe ich so, also ich bin durch diese Alleinreisen-Sache so krass auch mit mir selber nochmal in den Kontakt gekommen und habe, weil ich eben so viel alleine war. Und ich glaube, dass wir da oft auch so ein bisschen Angst davor haben, weil wir halt in unserem Alltag oft ja nicht so viel alleine sind. Aber es tut eigentlich so gut, einfach mal nur auf sich selber zu hören und auf das, was man selber so möchte und zu merken, ey, ich bin so mein eigener Herr und ich kann einfach machen, worauf ich Bock habe. Also das macht voll viel mit einem selber auch, finde ich.
Voll. Ja, ich glaube auch, dass viele Menschen auch sehr so People-Pleaser sind, die halt immer versuchen, dass es irgendwie allen gut geht, was ja auch, wenn man zusammenreist, ist das ja auch wichtig. Also man will ja auch nicht mit jemandem zusammenreisen, der die ganze Zeit nur sein eigenes Ding durchziehen will. Aber ja, wenn man halt alleine reist, hat man die Möglichkeit, ohne dass man sich dafür irgendwie schlecht fühlen muss oder so. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch richtig, richtig gut, weil also ich kenne zumindest einige Leute, denen es sehr schwer fällt, eigene Entscheidungen zu treffen und die sich halt lieber darauf verlassen, was andere machen wollen und was anderen wichtig ist. Aber es ist halt voll wichtig, auch mal darauf zu hören, was man selbst gerne machen will. Und wenn man alleine reist, muss man das eben logischerweise, weil sonst macht niemand oder trifft niemand die Entscheidung, was gemacht wird. Und ja, das ist eigentlich eine sehr gute Art, das irgendwie ein bisschen mehr kennenzulernen, ein bisschen mehr auf seine eigene Stimme so zu hören.
Ja.
Und was man selbst sich wünscht. Ja.
Wie bereitest du dich so auf Reisen vor, wenn du?
Es kommt bei mir auch sehr darauf an, ob ich eben einen kürzeren Trip mache, sage ich mal jetzt nur einen Wochenendtrip. Jetzt am Wochenende war ich ja für eine Nacht alleine in Nusa und hatte 2 Tage da. Und da habe ich schon ein bisschen mir überlegt, was ich machen will und wie ich das plane, einfach wie ich da hinfahre und dann. Von dort aus habe ich ja so eine Strand-/Küstenwanderung gemacht. Das habe ich mir schon vorher so gedacht, weil es halt einfach logisch ist, das morgens zu machen und nicht an der Mittagshitze und so weiter. Also darauf achte ich schon. Aber das waren ja auch dann 2 Tage, die ich geplant habe. Also so 2 Tage plane ich schon immer ganz gerne auf Reisen oder wenn ich eine Woche irgendwo bin, dass ich dann so ein bisschen weiß, an dem Tag ist, keine Ahnung, ein Markt, am Sonntagsmarkt, das will ich gerne mitnehmen, dass ich so hier und da ein paar Einzelheiten geplant habe und dann zwischendrin einfach gucke, worauf ich Lust habe, wonach ich mich fühle, Strand, was angucken, einfach nur lesen und so weiter. Und als ich nach Australien gekommen bin, hatte ich das so gemacht, ich bin dann nach Melbourne geflogen und da hatte ich, glaube ich, 3 Nächte in einem Hostel gebucht und das war eigentlich alles. Also ich habe echt wenig irgendwie rausgesucht. Ich hatte vorher einfach als Vorfreude so eine Liste angefangen zu machen für verschiedene Städte und Orte. Habe ich dann so im Pinterest gestöbert, was man da sehen muss. Und hatte so eine Liste, auf die ich dann immer mal wieder zugegriffen habe. Aber so richtig fest geplant hatte ich meine Reiseroute nie. Also ich wusste, wann ich wo sein muss, weil meine Eltern mich dann ja besucht haben und meine Cousine. Die hatten ja ihre Flüge schon gebucht, das heißt, da wusste ich, da muss ich dann da und da sein. Aber alles zwischendrin habe ich dann relativ kurzfristig geplant, wie es halt irgendwie so logisch war und auch wie es mit anderen Leuten gepasst hat. Und ja, also klar muss man in der Hochsaison vielleicht auch darauf achten, vor allem in Australien und in anderen, auch in Portugal, denke ich mal, ja, auch,
voll.
Dass wenn eben Hochsaison ist, dann sind Hostels teilweise halt auch schon eine Woche vorher voll. Und dann muss man halt dann vielleicht auf teurere Unterkünfte zugreifen, was dann halt blöd ist. Also darauf habe ich schon ein bisschen geachtet, dass ich an manchen Orten, in Byron Bay zum Beispiel, schon 2 Wochen vorher das gebucht habe.
Das ist zum Beispiel wieder das Geile am Van, dass du davon nicht ganz so abhängig bist, weil du halt dich oft, also irgendwo hinstellen kannst.
Ja, in Australien aber zum Beispiel halt auch nicht, weil
darfst du nicht?
Da freies Campen ja verboten ist.
Ah, krass.
Und es gibt natürlich dann Stellplätze, auf die man sich kostenfrei stellen kann, also so kostenlose, aber halt so private Stellplätze, wo man stehen darf. Aber wenn die halt voll sind, dann sind die halt voll. Genauso wie ja mit Campingplätzen. Das heißt, auch da muss man zum Beispiel dann ein bisschen mehr darauf achten. Zumindest in der Hochsaison. Ja. In Europa mag das vielleicht noch mehr gehen. Und eben auch in der Nebensaison sowieso. Aber ja, also ich bin ja ein ganzes Jahr mehr oder weniger in Australien gereist und ich hatte damit jetzt auch nie so richtig krass Probleme, aber halt wie gesagt, an manchen Orten muss man dann halt schon mal eine Woche vorher wissen, ob man da irgendwie bleiben will oder halt. Teilweise habe ich es ja auch so gemacht, dass ich einfach an dem Tag dachte, oh nee, ich bleibe jetzt noch 2 Tage länger und habe einfach verlängert. Mhm. Aber immer geht das halt nicht, sondern das Hostel ist dann halt für den Abend voll.
Ja, ja.
Und dann, oder auch am Wochenende manchmal oder wenn irgendwelche bestimmten Events sind. Auf sowas muss man schon ein kleines bisschen achten. Aber das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass man dann halt eine etwas teurere Unterkunft buchen muss.
Ja.
Damit man nicht auf der Straße schläft, ja.
Was ich
hast du irgendwelche Sicherheit? Oh, sorry, wolltest du noch irgendwas sagen?
Ich kann auch erst deine Frage beantworten, alles gut.
Ich wollte nur fragen, ob du irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen an deinem Van hast oder bezüglich deiner, keine Ahnung, Geldbeutel oder Kamera und so weiter. Machst du da irgendwas speziell?
Also, was ich immer gemacht habe, war, mein Geld mitzunehmen. Also ich habe das nie, es sei denn, ich bin halt ins Wasser gegangen, so das, da ging es ja nicht anders, aber ich habe das nie am Van gelassen. Also ich bin immer mindestens mit meiner Bauchtasche los. Bauchtasche übrigens das beste Gadget, was du beim Alleinereisen überhaupt haben kannst. Ich finde das, seit ich reise, ich benutze das nur noch, das, da passt so viel rein und du hast aber trotzdem gefühlt keine Tasche dabei. Mega gut.
Ja.
Und dann habe ich das immer mitgenommen und da war halt immer so Portemonnaie, Ausweis und Schlüssel für Auto und halt zu Hause drinne. Aber sonst am Van hatte ich selber tatsächlich nichts. Also da gibt's ja ganz viele verschiedene Sachen, vom Gaswarner über einen Spanngurt zwischen die Vordertüren spannen oder irgendwelche Schlösser irgendwo anbringen. Aber also ich dachte mir halt immer, wenn da jemand in mein Auto kommen will, dann schafft er das auch so. Und dann deswegen habe ich das nie gemacht, weil ich mich dann, glaube ich, noch unsicherer gefühlt hätte, wenn ich halt da erstmal mich total verbarrikadiere, bevor ich schlafen gehe. Und deswegen habe ich da tatsächlich gar nichts gemacht. Was ich an Sicherheitsmaßnahmen halt gemacht habe, war zum Beispiel mich vorher ein bisschen darüber informiert, wo ich fahre ich hin. Auch nicht mal nur landtechnisch, sondern auch Städte sind da so ein Thema, wo man einfach sich überlegen muss, okay, stelle ich mein Auto jetzt dahin oder stelle ich es vielleicht doch auf einen sicheren Parkplatz? Göteborg ist da so ein Beispiel für, da die haben eine sehr hohe Kriminalitätsrate und da rät jeder Camper von ab, sein Auto da irgendwo hinzustellen. Und dann habe ich da mich halt als Sicherheitsmaßnahme auf einen Campingplatz gestellt, wo ich dann wusste, das Auto ist safe, da kommt keiner rein, der da irgendwie nicht dahin gehört. Und genau. Sowas mache ich dann. Aber ich hatte eine Lenkradkralle dabei bei meinem ersten Van. Die habe ich nie benutzt. Und ansonsten, was halt immer ein guter Tipp ist, auch wenn man mit dem Auto unterwegs ist und man möchte surfen gehen oder ins Wasser oder so, sind diese nicht elektronischen Schlüssel. Ist halt problematisch bei den neueren Autos. Aber das gibt es tatsächlich bei jedem Schlüssel, muss man halt immer dann bei sich gucken, wie man das da rausgelöst bekommt. So ein Notschlüssel, wenn das elektrische nicht mehr funktioniert. Und den hänge ich mir dann immer um den Hals und lasse den elektronischen drin und dann kann ich den einfach auch mit ins Wasser nehmen. Und dann kann ich mir sicher sein, dass da keiner an mein Auto kommt.
Okay. Ja, das ist schlau. Ich glaube, man kann bei den elektronischen sogar auch einfach nur die Batterie wahrscheinlich irgendwie draußen lassen oder nicht wechseln, wenn die mal, ich weiß, dass die ja auch irgendwann alle gehen könnten.
Ja, stimmt.
Damit man das dann halt irgendwie vermeidet. Ja, was ich sonst noch sagen kann, ist, dass es immer ganz gut ist, wenn man ein Schloss dabei hat, wenn man in Hostels reist, weil oft sind da halt so Schließfächer, aber die haben halt kein Schloss dran, sondern man muss dann sein eigenes Schloss mitbringen. Also so ein normales, wie nennt man denn diese kleinen Schlösser halt? Also ich hatte eins mit Schlüssel so, und nicht mit Zahlencode, weil das eben mit Schlüssel noch sicherer ist, aber wahrscheinlich ist mit Zahlencode auch in Ordnung. Und Portemonnaie und Handy habe ich eigentlich auch immer mit dabei. Keine Ahnung, wenn ich halt irgendwie nur auf Toilette und nur irgendwie duschen gegangen bin, dann habe ich das voll oft auch einfach nur unter mein Kopfkissen geschoben. Wenn ich den Leuten in meinem Hostelzimmer vertraut habe. Genauso mit meinem Laptop habe ich voll oft auch einfach nur unter meiner Bettdecke gelassen, weil die meisten Leute halt eher in einem Rucksack irgendwie kramen würden, als jetzt unter meiner Bettdecke zu schauen, denke ich mir jetzt mal. Aber ja, so richtig krass viel habe ich da irgendwie nicht gemacht und auch meinen Rucksack habe ich irgendwie nie beim Fliegen oder so abgeschlossen, auch mit meinem Koffer, den schließe ich auch nicht ab. Ich habe da mal eher Angst, dass das Flughafenpersonal am Ende meinen Koffer aufbricht, weil die irgendwas sehen wollen, was da drin ist, dann sollen die lieber meinen Koffer aufmachen.
Die eine Frage, die wir noch hatten, war,
wie wir uns das Ganze so finanzieren. Das ist tatsächlich auch so die Frage, die ich echt am meisten gestellt bekomme. Möchtest du anfangen? Wie finanzierst du dir dein Reisen?
Yes, also nach dem Abi Australien habe ich mir damit finanziert, dass ich eigentlich seit ich 14 war, war das mein Traum, nach Australien zu gehen. Und seitdem habe ich eigentlich angefangen, mein ganzes Weihnachtsgeld, Geburtstagsgeld zu sparen. Ich habe in den Jahren 14 bis 18 so krass wenig geshoppt, so krass wenig Geld ausgegeben, weil ich eben dieses Ziel hatte, was irgendwie mega gut war. Jetzt habe ich das nicht mehr ganz so dolle, weil ich nicht so ein großes Ziel habe, worauf ich spare. Und ich finde dann das Sparen viel weniger einfach. Aber davon mal ganz abgesehen. Und dann habe ich nach dem Abi auch ein halbes Jahr ja noch gewartet nach der Schule und erstmal gearbeitet, bevor ich dann auf Reisen gegangen bin, um einfach noch ein bisschen mehr Geld einzunehmen. Habe mein auch Geburtstagsgeld, Weihnachtsgeld gespart und ja dann auch in Australien gearbeitet, weil ich ja so ein Working Holiday Visum hatte. Was ja eigentlich auch ganz cool ist, in Europa geht das ja sowieso, dass man im Ausland arbeitet. Und ja, in Australien gibt es so Working Holiday Visen, in Kanada und auch in Neuseeland. Ich weiß nicht, ob es noch andere Länder gibt, aber das sind so die drei Main-Länder, wo das halt super einfach ist, so ein Visum zu bekommen, dass man eben vor Ort auch arbeiten darf, was ja in Amerika zum Beispiel nicht so einfach ist. Ja, und wenn es jetzt meine Reisen angeht, arbeite ich ja Social-Media-mäßig mit YouTube und Instagram, verdiene ich Geld und kann mir dadurch eben auch dann Trips leisten. Und jetzt als Au-pair ist es natürlich für mich ja auch, also Pairs ist ja so, dass man für Kost und Logis arbeitet und dann zusätzlich sozusagen noch ein bisschen Taschengeld bekommt, meistens zumindest. Und ja, dadurch hat man natürlich auch viel, viel weniger Kosten oder eigentlich fast gar keine Kosten und kann dann eben das Taschengeld entweder für Freizeitaktivitäten nutzen oder halt sparen. Das habe ich ja damals in Australien gemacht und ja jetzt auch wieder. Genau. Und so auch den Job, den ich hier hatte in Australien, der war auch für Kost und Logis und zusätzlich ein kleines bisschen Geld. Und man unterschätzt das echt, weil Kost und Logis ist eigentlich das Größte, vielleicht noch abgesehen von Flügen, was man so ausgibt. Und wenn das einem eben schon abgenommen wird, ist es auf jeden Fall gut, so für Kost und Logis zu arbeiten. Genau. Und wie sieht es bei dir aus?
bei mir war das nach dem Abi sehr ähnlich. Ich habe halt total viel gearbeitet. Da gibt es ja in Deutschland auch diese coole 3 Monate steuerfrei Arbeiten-Regelung. Von der habe ich dann Gebrauch gemacht und habe halt steuerfrei Vollzeit gearbeitet und dadurch in relativ kurzer Zeit relativ viel Geld ansammeln können. Und hatte davor aber auch eben so über mein ganzes Leben einfach auch so von Familie zu Geburtstagen oder Weihnachten oder so viel angespart und habe davon einen Teil genommen und bin dann losgereist. Und den Van habe ich komplett über meine Eltern finanziert. Das ist halt so der größte Kostenfaktor bei mir gewesen. Also da haben mir quasi meine Eltern einen Kredit gegeben und waren so meine Bank. Und dann, als ich von der Reise zurückgekommen bin, habe ich dann den Van verkauft und dadurch den Kredit zurückbezahlt. Und deswegen bin ich da quasi 0-0. rausgekommen. Und die Reise hat wirklich ordentlich Geld geschluckt. Da war halt statt Fliegen bei mir immer der Sprit dabei. Und als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, war das auch leer. So. Und ja. Dann musste ich halt wieder anfangen zu arbeiten und habe dann wieder bis zum Sommer auch teilweise Vollzeit gearbeitet. Und bei mir ist es nämlich noch nicht so, also ich mache ja auch Instagram, aber ich verdiene damit noch kein Geld, sondern ich mache das nur zum Spaß. Und da ist es dann halt, da war ich dann einfach schon eben abhängig davon, dass ich davor viel gearbeitet habe und dann war ich halt wieder unterwegs. Ich finde aber, dass man das auch sehr, sehr, sehr gut verbinden kann mit, also es gibt ja total viele Leute, die auch einfach remote. Bist du wieder da?
Ja, ich bin da, ja.
Okay, bei mir warst du nämlich kurz weg. Es gibt ja auch viele Leute, die remote für ein deutsches Unternehmen oder so arbeiten.
Ja.
Und das habe ich zum Beispiel auch in Griechenland gemacht. Da war ich einen Monat lang auf Lesbos, auf der Insel, und habe da als Kinderbetreuerin gearbeitet und wurde dafür ganz normal bezahlt. Also es waren 28 Stunden die Woche und da war ich bei einem deutschen Unternehmen angestellt und war aber eben auch im Ausland und hatte auch total viel Freizeit. Und ich würde auch sagen, es gibt keinen besseren Platz, wo man Kinderbetreuung machen kann, als am Meer in der Sonne.
Ja, voll. Davon habe ich tatsächlich schon öfter gehört. In so Clubs gibt es total oft verschiedene Jobs und da wollen die halt auch sehr gerne deutschsprachige Menschen, weil eben da viele deutsche Omis und Opis oder keine Ahnung, Leute hinkommen, die eben dann nicht unbedingt Englisch sprechen oder die Landessprache. Ja. Habe ich schon öfter gehört, dass Leute da so Summerjobs angenommen haben oder für die Saison dorthin gegangen sind.
Was echt man cool kann ist. Ja zum Beispiel auch, wenn man in den Winterurlaub gehen will, einfach Skilehrer machen oder so. Also ja. Genau, das ist so. Aber ich habe auch wirklich ganz normal gearbeitet. So, das Finanzthema ist schon immer so eine große Sache, aber ich glaube, das stellt man sich auch oft ein bisschen schwieriger vor, als es ist, weil meine Erfahrung ist, dass der deutsche Lifestyle oder der deutsche Alltag auf jeden Fall teurer ist. Es sei denn, man geht halt jeden Tag in ein Café oder bla, so. Als ich das gemacht habe, dann war es auch teurer. Aber man kann sich da sehr viel leichter, finde ich, beschränken auf weniger Geld. Und dann ist es halt dann auch direkt einfacher, das Geld, was man zum Reisen braucht, sich dann wieder zu verdienen.
Ich weiß nicht, voll, finde ich auch. Ich finde, es ist auch teilweise auf Reisen, also naja, kommt drauf an, wie man eben reist, aber teilweise ist es auch dadurch, dass die Erfahrungen, die man macht und die Orte, an denen man ist, schon so bereichernd sind, ist das, hat man irgendwie nicht das Bedürfnis, dass man so viel shoppen muss oder dass man viel irgendwie sich mit Freunden trifft und irgendwie was unternimmt, was Geld kostet, weil man eben sowieso schon coole Sachen macht, weil man eben auf Reisen ist. Aber kommt natürlich auch sehr darauf an, wie man reist. Also ich glaube, jetzt reise ich halt auch sehr anders als damals. Deswegen, ja, kommt halt total drauf an, wie man sich seine, und halt auch, ob man Urlaub macht, wo man ja dann auch in einer kurzen Zeit irgendwie mehr mitnehmen will. Mhm. Wenn ich jetzt 2 Wochen Urlaub mache, klar, versuche ich dann jetzt nicht ultra viel jetzt irgendwie am Hungerbrett zu nagen, sondern gönn mir dann halt auch was, weil es eben nur 2 Wochen sind oder nur ein Wochenende oder was auch immer ich für Urlaub mache. Aber wenn man länger auf Reisen ist, dann ja, kann man eben nicht monatelang wie der König leben und reisen.
Ja,
und dann fällt einem das vielleicht auch nicht ganz so schwer, weil man eben weiß, man will ja auch so lange unterwegs sein.
Ja, das ist auch so ein sehr großes Learning, was ich so hatte, auch vielleicht, was so mein Umfeld hatte. Als ich halt gesagt habe, ich gehe jetzt auf Reisen, dann dachten die alle, ich mache halt die ganze Zeit Urlaub. Aber zwischen Reisen und Urlaub ist halt auch nochmal ein riesiger Unterschied, weil man ja, also ich zumindest, sehe Reisen jetzt nicht ich sitze die ganze Zeit am Pool und lasse es mir gut gehen und mache nichts, sondern ich mache dann auch teilweise von unterwegs eben was oder reise, indem ich eben irgendwo hinfliege, wo andere Urlaub machen, um da zu arbeiten oder so. Das ist halt auch Reisen. Und das ist dann halt eben sehr viel weniger kostenspielig als eben so ein Urlaub.
Genau, ja, voll.
Ja, das, ja. Voll. Und es gibt ja, wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, es gibt ja unendlich viele Plattformen, auf denen man Arbeit finden kann, um dann eben dort umsonst oder so zu leben. Also sei es jetzt dieses Woofing oder Workaway oder es gibt ja mittlerweile sogar Plattformen, wo man sich anmelden kann, um Tiere in einem Haus zu sitten. Also
ja, so House-Sitting oder so, das will ich unbedingt mal machen. Das finde ich super.
Ja, cool. Ich auch. Ja,
Da gibt es echt mega viele Möglichkeiten. Au-pair ist auch sowas.
Genau, genau.
Oder halt ja generell auch so Jobs, die für Backpacker gemacht sind.
Oder in einem Surfcamp oder so. Irgendwelche Servicekräfte oder so. Oder Kinderbetreuung. Also da gibt es wirklich voll viel, wo man dann, natürlich ist es dann eben kein Urlaub. Also das ist dann halt so dieser Unterschied. Aber man ist halt trotzdem unterwegs. Und wenn man
tatsächlich
halt dann,
sogar auch viele Hostels bieten das an, dass man dafür, dass man da kostenlos in dem Hostel wohnen kann, dass man irgendwie 2 Stunden am Tag oder so arbeitet, um sich das sozusagen zu verdienen. Ich weiß, dass das relativ viele Hostels machen. Oder auch Surfcamps machen das auch gerne, dass man ein paar Stunden am Tag in dem Surfcamp arbeitet und dann dafür dort wohnen kann und sein kann und dann ja auch mit anderen Reisenden dann da irgendwie Kontakt hat. Ist auf jeden Fall auch eine coole Möglichkeit. Und ich kenne einige Freundinnen, die sich so ihre Surfurlaube finanzieren, weil sie eben nicht für das Wohnen dort bezahlen und dadurch ist es halt so viel günstiger, wenn sie dann eben nur für Essen sparen müssen und halt die Surfausrüstung oder teilweise haben die dann auch selber Surfsachen. Genau, also auch eine gute Möglichkeit, wenn man ja dadurch halt Kosten einsparen kann.
Ja, das wäre, glaube ich, auch so mein größter Tipp, den ich so hätte, so dieses sich zu überlegen, okay, auf welche Art und Weise möchte ich reisen oder möchte ich Urlaub machen oder möchte ich reisen?
Ja.
Und kann ich eben da auch vielleicht auch von unterwegs irgendwas machen, um mir meine Kosten so ein bisschen runterzuhalten. Also, weil das tut ja nicht weh, so 2-3 Stunden am Tag mal zu arbeiten oder so, das ist ja auch schnell erledigt. Und dafür halt kostenlos in Portugal am Strand zu wohnen, das nehme ich da gerne in Kauf.
Ja, und eben auch, dass man weiß, was einem wichtig ist. Also zum Beispiel in Australien damals, ich weiß, wie viele andere Backpacker so viel Geld ausgegeben haben für Alkohol und Party machen. Und daran habe ich halt super viel gespart, weil mir das nicht wert war. Und ich habe halt dann eben das Geld lieber für Essen ausgegeben. Und wo dann halt andere vielleicht dran sparen, keine Ahnung. Aber dass man eben auch weiß, was ist mir wichtig. Will ich halt schöner wohnen oder will ich lieber ganz günstig wohnen? Und ja, wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Aber vor allem auch, was ist mir daran wichtig? Was sind meine Prioritäten beim Reisen? Das ist
auf jeden Fall auch gut. Und daran dann auch sein Zielland oder sein Zielort vielleicht auch auszusuchen. Und nehme ich jetzt eben das günstige Hostel oder das etwas teurere? Da sind ja die Bedürfnisse auch total unterschiedlich.
Genau, ebenso mit den Ländern. Ob ich halt durch Australien reise oder durch Asien, ist auch auf jeden Fall ein großer Unterschied. Und also was die Kosten angeht, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt eigentlich auch schon ziemlich auf die Frage ein, die ich als letztes habe, so ein paar allgemeine Solo-Travel-Tipps oder unsere generellen Tipps. Da haben wir jetzt schon ein bisschen was angesprochen. Fällt dir da noch irgendwas anderes zu ein?
Ja, also der größte Tipp ist, glaube ich, so dieses, sich zu überlegen, wie möchte ich reisen und dann danach das dann auszuwählen und sich auch mal zu überlegen, okay, ist es für mich eine Möglichkeit, vielleicht auch zu arbeiten? Weil gerade wenn man das Bedürfnis hat, länger unterwegs zu reisen, dann kann man sich dadurch das auch halt voll gut wieder finanzieren. Und gerade fürs Solo-Reisen, da über so Arbeiten, man lernt so schnell die Locals kennen, das ist halt auch wieder eine mega gute Art und Weise, sich da zu connecten mit Menschen und da ins Gespräch zu kommen und in Kontakt. Und daraus ergeben sich dann vielleicht auch wieder coole Sachen. Also vielleicht kann man den Tipp zusammenfassen, als sich irgendwie mit den Locals vor Ort kontakten, sei es jetzt einfach so ins Gespräch zu kommen oder eben vor Ort zu arbeiten.
Ja, und ich finde es auch immer gut, wenn man an einem neuen Ort so ein bisschen eine Routine hat, was Arbeit einem ja auch gibt, weil man sich dadurch auch viel schneller wohlfühlt, weil ich persönlich kann halt auch echt nicht so viel Urlaub machen, weil das macht mir gar keinen Spaß.
Nur
zu chillen. Also ich will ja auch irgendwie was unternehmen, sei es was vom Land kennenlernen, aber vor allem auch was vom Leuten und den Alltag kennenzulernen. Und ich mag eben auch Routine, deswegen macht mir das halt auch besonders Spaß, eben mein Reisen auch mit Arbeit oder anderen Aktivitäten zu verbinden.
Und dann fühlt man sich auch nicht so schnell alleine, wenn man so eine Routine hat oder so beschäftigt ist.
Ja, was zu tun hat, ist auch ein mega guter Tipp, um eben sich nicht alleine zu fühlen, kein Heimweh zu haben und so weiter, Ja, aber
Pinterest ist...
Sorry?
Ich wollte nur als Tipp noch sagen, Pinterest ist auch so nice, wenn man so überlegt, okay, ich möchte jetzt alleine in eine Stadt, was soll ich mir da angucken oder so? Also ich richte mich da selber immer nach Cafés. Ich entdecke immer eine Stadt, indem ich in verschiedene Cafés gehe, aber ich finde, ich gucke da immer auf Pinterest so, dann gebe ich irgendwie die Stadt ein oder sowas und dann suche ich mir da ganz viele Sachen raus und dann sehe ich die halt auch schon so und dann freue ich mich da voll drauf und dann habe ich schon so einen groben Plan und dann fühle ich mich auch nicht ganz so verloren. Also trotz aller Spontanität da halt irgendwie so sich selber so richtig Lust auf diese Reise zu machen,
auch
die
Vorfreude. Man dann eben
mit sich selber macht. Ja, genau.
Ja, genau. Ja, geht mir genauso, ja. Es ist auf jeden Fall generell, ich glaube, abschließend kann man sagen, dass es mega wertvoll ist, alleine zu reisen und man da mega viel über das Land, über die Leute und vor allem auch über sich selbst lernen kann, auch einfach mehr Zeit mit sich und seinen eigenen Gedanken verbringt, aber eben auch, um so ein bisschen die Challenge zu haben, neue Leute kennenzulernen, eben eine gute Mischung aus all dem, würde ich sagen.
Ja.
Und mir hat das damals echt mega, mega viel geholfen in meiner Selbstständigkeit, in meinem Selbstbewusstsein und halt auch in dem Wissen, dass ich mir selbst genug bin und dass ich niemand anderen brauche, um eine gute Zeit zu haben. Und ich finde, das ist mega wertvoll und es kann nicht schaden, das einfach mal auszuprobieren, selbst wenn es nur für ein Wochenende ist, sich darauf einfach mal einzulassen.
Ja, auf jeden Fall. Also das kann man jedem nur empfehlen und es macht sehr viel mit einem selber. Ja, definitiv.
Voll cool. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Franzi, es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir zusammen einen Podcast aufgenommen haben und ich freue mich auch mega dolle. Vielleicht sitzen wir beim nächsten Mal sogar, wenn wir einen Podcast aufnehmen, beieinander. Das wäre ja auch schön, dass wir uns ganz bald mal wiedersehen. Und dann bedanke ich mich, dass du hier warst. Du kannst ja noch mal ganz kurz sagen, wie dein Instagram heißt, dass alle Leute das wissen und dich auschecken können.
Yes, sehr gerne. Franzi mit 2i, das ist ganz wichtig, Punkt unterwegs.
Genau, yes. Franzi unterwegs. Und dann ja, hören wir ganz bald voneinander. Ich hoffe, wir haben all eure Fragen beantwortet. Ansonsten könnt ihr euch uns auch super gern einfach eine DM schreiben. Wenn ihr irgendwelche Van-Fragen habt, dann gerne an Franzi. Irgendwelche Backpacker-Fragen, Hostel-Fragen gerne an mich. Und auch generell, wenn ihr irgendwelche Podcast-Wünsche, Wünsche für weitere Folgen habt, freue ich mich immer darüber. Und dann hören wir oder sehen wir uns auf Instagram oder auf YouTube ganz bald wieder. Und ich danke euch fürs bis zum Ende Zuhören und bis bald!
Tschüssi!